Nicht einmal 2 Jahre sind vergangen und der liebe Kiarasch, der heute auch natürlich wieder bei mir dabei ist, in jeder einzelnen Folge, mein kogenialer Partner und ich haben heute die 200. Folge aufgenommen unseres Podcasts Hoss und Hopf. Wir haben vor kurzer Zeit die 300.000 Abonnentenmarke bei YouTube überschritten. Und wir haben, Kian, du kennst dich da mit den Zahlen ein bisschen besser aus. Ich glaube, wir haben bei Spotify sogar noch mal deutlich mehr Hörer, als wir es bei YouTube haben. Ist das richtig?
Absolut. Knapp 600, 700.000 so individuelle Hörer. Manchmal geht es auf die Millionen zu. Also absurde Zahlen, für die wir unglaublich dankbar sind, für die wir unsere Dankesprechungen auch hier in dieser Folge aussagen wollen. Aber wir wollen auf ein noch viel, viel interessanteres Thema eingehen, denn es war das Thema, mit dem wir diesen Podcast gestartet haben, und zwar dem Generationenzyklus. Ihr kennt ja dieses Bild, es ist jetzt gerade mal hier kurz eingeblendet, Hard Times Strong Men, also schwere Zeiten erzeugen starke Männer erzeugen gute Zeiten erzeugen schwache Männer und schwache Männer erzeugen harte Zeiten. Das Wort Männer kann man eigentlich auch mit Menschen austauschen, weil es auch mit Sicherheit viele sehr, sehr starke Frauen gab, die viele sehr, sehr gute Zeiten aufgebaut haben. Siehe beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Also es ist hier, geht es gar nicht um Mann oder Frau, sondern darum, ob der Mensch sich für die Dinge interessiert und priorisiert, die relevant sind, um eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen, oder ob er sich mit einem Schwachsinn beschäftigt. Und es geht hier in dem Podcast um die Generationstheorie, die wir uns mal anschauen wollen, einmal beleuchten wollen. Wir hatten es ja einmal angekündigt. Und ich glaube, es passt gut zu dieser Jubiläumsfolge, oder Philipp?
Definitiv, weil es ist auch eines der ersten 3 Folgen gewesen, wo wir uns damals mit diesem Thema beschäftigt haben. Dann haben wir gedacht, es ist ja eigentlich aktueller denn je. Denn wir leben wahrscheinlich, das möchte ich jetzt mal vorgreifen, in der Phase der schwachen Männer, beziehungsweise schon die schwachen Männer haben wir schon, wenn wir diesen Spruch mal wortwörtlich nehmen. Und diese erzeugen ja die harten Zeiten. Ja. Und harte Zeiten kommen auf uns zu. Für viele gibt es schon harte Zeiten. Ja. Wir haben eine Welt voller Krieg und insgesamt verrückte Zeiten einfach. Auch Zerfall der Sitten, der Moral. Und das wird eben geschaffen durch die schwachen Menschen. Und das Ganze wollen wir uns heute mal anschauen, denn es gibt aber auch dazu 2 Theorien, woher das Ganze eigentlich kommt. Eine möchte ich gleich mal vorlesen, hinter der stehe ich natürlich, und zwar hat mein Namensvetter, ja, das ist der US-Romanautor.
Das ist Philipps Onkel.
Das ist nicht mein Onkel, ich bin nicht verwandt oder verschwägert mit ihm. Das ist der US-Autor G. Michael Hopf, ja, aus den USA. Hat einen Roman verfasst und er schreibt dazu auf seiner Webseite, übersetzt, Zitat, im Jahr 2015, als ich den Roman Those Who Remain, also die, die verbleiben, schrieb, las ich viel über die Generationentheorie. Meine Recherchen, insbesondere die Generationentheorie von Strauss-Howe oder Howe, inspirieren mich zu dem Zitat, harte Zeiten schaffen starke Männer schaffen gute Zeiten schaffen schwache Männer und schwache Männer schaffen harte Zeiten. Wenn ihr euch da kurz dran erinnert, die guten Zeiten, das war quasi das Wirtschaftswunder wiederum nach der schweren Zeit im Zweiten Weltkrieg. Dann kam diese tolle Aufbruchzeit, es wurden gute Zeiten geschaffen und das wiederum hat die schwachen Menschen geschaffen jetzt, die wiederum die schweren Zeiten schaffen.
Interessanterweise, ganz kurz, du hast jetzt Deutschland erwähnt, das ist der Zeitpunkt, zu dem mein Vater nach Deutschland gekommen ist, um hier zu studieren. Und er sieht auch, dass das Land nicht das gleiche ist, was es damals war. Und da habe ich erst vorgestern mit ihm drüber gesprochen. Das ist
ja
sehr, sehr schade.
Absolut, sehr, sehr schade. Das sind ja, also ich kenne niemanden, der das nicht auch so sieht. Vor allem ältere Menschen, die wollen da gar nicht mehr mit dir drüber reden. Der Grad der Verrücktheit für die und des Sittenverfalls auch, sowas wie Anstand, ja, du hast Anstand, als Beispiel jetzt. Du tust nicht, ich bin erst letztes Wochenende in Tübingen gewesen. Wunderschöne alte deutsche Stadt. Sehr, sehr viele Studenten. Hat gewisse Auswirkungen natürlich auch. Ich habe eine einzige, das ich möchte korrigieren. Ich habe eine einzige deutsche Flagge gesehen. Ich habe aber ungefähr 20 Regenbogenfahnen gesehen. Ja. Ist das normal für ein Land? Völlig egal, wie du dazu stehst, dass du deine eigene Flagge negierst, dich dafür schämst, sie wegsteckst. Und dann eine andere ideologisch aufgeladene überall hinhängst. Ja, auf jeden Fall, als ich dort war, da gibt es ja wunderschöne alte Fachwerkhäuser in Tübingen. Das ist entlang des Neckars, da kannst du Stocherkahn fahren. Ich liebe Tübingen. Ja. Tübingen ist eine ganz tolle alte deutsche Stadt mit viel Historie. Aber überall an ganz vielen alten Häusern, die teilweise 400, 500, 600 Jahre alt sind, war Graffiti draufgesprüht, ja, oder gemalt mit so dicken schwarzen Eddings und so richtigen Schwachsinn auch, ja, so irgendwie Antifa auf so ein altes Gebäude, so, okay, Antifa. Also meistens eben sehr linke politische Statements, die vor irgendetwas warnen, während sie selber die Kultur beschmutzen, aus der wir eigentlich rauskommen. Ja? Und das ist, fand ich sehr schade, weil dann macht es halt auf irgendeinen Elektrokasten oder so, aber auf so wunderschöne, in der Altstadt von Tübingen, auf wunderschöne alte Gebäude an der Seite irgendwelche dummen politischen Statements drauf zu taggen oder wie auch immer die das nennen, drauf zu sprayen, das ist doch, das zeigt doch, dass du überhaupt keinen Respekt vor diesem Land hast. Ja? Keinen Respekt vor dieser Baukultur, keinen Respekt vor dem, wo wir eigentlich herkommen. Und damit wird auch ein politisches Statement ad absurdum geführt. Ja. Es zeigt einfach Unreife und es zeigt Schwäche und das wiederum führt zu den schwierigen Zeiten. So, ich lese mal gerade weiter. Das Zitat ist eine grobe Vereinfachung der Generationentheorie und besagt, dass wenn ein Nationalstaat von einer schwierigen Existenz zu Wohlstand kommt, die Generation, die verwöhnt wurde, Zitat, die schwachen Männer, ihren Weg verlieren und der Gesellschaft schwere Zeiten bereiten. Die schwachen Männer werden selbstgefällig und vergessen, wie ihre Vorfahren die guten Zeiten herbeigeführt haben und werden sogar zu Gegnern der Normen, die den Erfolg der Nation ausgemacht haben. Das ist exakt das, was ich gerade eben beschrieben habe. Ja? Und das ist aus einer ganz anderen Zeit hier, 2015. Und ihr seht, es spiegelt sich exakt mit dem Zustand, in dem wir jetzt uns gerade befinden, indem wir über 72 verschiedene Geschlechter und sonstige Absurditäten sprechen und
die eigentlichen Themen nicht priorisieren. Das ist
die
das.
Die eigentlichen Themen nicht priorisieren und kümmern. Das hast du ganz richtig gesagt. Ja, also es gibt um alles, jeder Bereich muss ausgeleuchtet werden. Überall muss größtmögliche Offenheit und Toleranz gezeigt werden, obwohl man dann wiederum extrem intolerant anderem Denken gegenüber ist. Aber um die wirklichen Probleme, die vor uns liegen, die ignorieren wir total. Die Stimmung, die hinter diesem Zitat steht, ist nicht neu. Sie ist sogar alt, wenn nicht sogar uralt. Das Gesamtkonzept, die damit zum Ausdruck gebrachte Stimmung sind zeitlos und lassen sich bei diesen Philosophen Ibn Khaldun aus dem 14. Jahrhundert und sogar noch weiter zurück zu Platon selbst zurückverfolgen.
Absolut. Und das ist ja das Interessante, falls ihr euch noch erinnert, in dem ersten Podcast haben wir den Scheich von Dubai zitiert, der dieses Zitat gesagt haben soll. Da haben wir aber auch erwähnt, dass es von Michael Hopf sein kann. In Realität geht es aber nicht um ein einzelnes Land, um Deutschland, um die Arabischen Emirate oder irgendwie andere Länder wie Amerika, sondern es geht um die Generationentheorie. Das hat er ja auch hier erwähnt, um die Generationentheorie von Strauss und Howe. Und die definiert Folgendes. Nach der Generationstheorie von Strauss und Howe erleben viele Länder alle vier Generationen entscheidende Veränderungen. Die beiden berechneten, dass die Dauer dieses Zeitraums etwa 80 bis 90 Jahre beträgt. Darüber hinaus argumentieren sie, dass nach Ablauf dieser Periode eine radikale Transformation der Gesellschaft und politischen Strukturen erfolgen werde. Das heißt, diese Theorie besagt, es gibt einen Zyklus und dieser Zyklus läuft einfach so ab, weil wir Menschen so sind, wie wir sind. Wir kommen in Wohlstand, dann werden wir verwöhnt und die Generation, die verwöhnt wurde, sind dann die schwache Generation, die dann wieder ihren Weg verlieren und harte Zeiten bereiten und der Kreislauf setzt sich fort. Und das finde ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, weil wir auch auf diesem Bild, was ihr jetzt hier seht, eine antike römische Generation sehen. Auch auf die werden wir eingehen, aber lass uns mal bei der Theorie bleiben, und zwar bei diesem Zyklus, der Vier-Jahreszeiten-Zyklus, könnte man sagen. Fangen wir an mit dem ersten Zyklus. Erstens, Neil Howe und William Strauss sprechen von vier verschiedenen Generationenarten. Jede entspricht einem bestimmten Archetypen. Die erste Wendung oder die erste Generation jedes Zyklus entspricht laut Angaben der Forscher dem Frühling. Dabei handelt es sich um jene Generation, die auf eine große Krise folgt. Das heißt, nach der großen Krise, jetzt angenommen Zweiter Weltkrieg, die Generation, die dann Deutschland wieder aufgebaut hat, um mal ein Beispiel zu nennen. Die erste Generation führt zu geordneten Gesellschaften mit starken Institutionen und einem starken Sinn für kollektiven Fortschritt. Für Individualismus ist kein Platz. Das ist so die erste Phase. Da muss man sagen, warum wahrscheinlich kein Platz für Individualismus? Ja, weil man sich erstmal um kollektiven Fortschritt kümmern muss und der Platz noch nicht da ist, weil man noch nicht den Wohlstand und noch nicht die Ablenkung theoretisch hat, um sich darum zu kümmern. Und wenn wir das mal auf Deutschland betrachten, Philipp, würdest du sagen, wann war das? Wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg, oder?
Ich würde sagen, ja, da war die Not ganz klar am Manne. Es war alles zerstört. Es war ein kompletter Reset, ja, der gemacht werden musste. Es gab ja Es gab keine Industrie mehr, es gab gar nichts mehr. Es gab nur noch zerstörte Städte, zerbrannt, eine Generation an Männern, die ausgelöscht worden ist, die im Krieg umgekommen sind oder dann in Kriegsgefangenschaft kamen. Aus der russischen Kriegsgefangenschaft kamen nur ganz wenige zurück. Die waren meist nicht mehr gesellschaftsfähig in dem Sinne, die hatten so furchtbare Dinge im Krieg erlebt, danach in der Kriegsgefangenschaft erlebt, waren unterernährt, mussten im Steinbruch irgendwo in Sibirien schuften. Und das sind oft Männer gewesen, die haben kein Wort mehr geredet, wenn sie nach Hause gekommen sind. Da gibt es ja ganz, ganz viele Erzählungen davon. Das war die verlorene Generation. Ja. Die konnten nicht mal mehr mitteilen, was sie erlebt haben, weil es einfach so furchtbar gewesen ist. Nicht bei allen, aber das ist definitiv die Generation gewesen, denke ich, ja.
Die es dann aufgebaut hat. Das heißt nicht, dass dann bereits alles perfekt war, sondern das ist ja dann die Generation, die hart war, wegen genau. den harten Konsequenzen und dann eben angefangen hat, Stein für Stein zu legen für die nächste Generation. Die kommt jetzt, die zweite Wendung oder die zweite Generation ist wie der Sommer. Sie zeichnet sich durch ein Verhalten aus, das das Gegenteil der vorherigen repräsentiert. Daher wird viel Wert auf Individualismus gelegt und die Menschen haben Schwierigkeiten, sich an die vorgegebenen Normen anzupassen. Also hier Sommer, Aufblühen, alles ist, beziehungsweise das Aufblühen beginnt ja schon im Frühling. Im Sommer bist du dann da, wo der Zustand, würde ich mal sagen, auf dem Peak ist irgendwo am Anfang des Sommers. Natürlich ist der Anfang vom Sommer etwas anderes als das Ende vom Sommer. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist das so der Zeitraum, als die Mauer gefallen ist in Deutschland. Ungefähr, dass da der Sommer anfing. Und das ist auch der Zeitraum, wo mein Vater in Deutschland war, wo er, habe ich ja schon im Podcast erzählt, in einem Bus saß in Berlin, während die Mauer dann gefallen ist und in der Nähe und dann das miterlebt hat. Ich würde sagen, das war so der Sommer wahrscheinlich. Und da ging auch diese ganze Bewegung in Richtung Individualismus wahrscheinlich los. Wie siehst du das, Philipp?
Ja, ich stimme dem total zu. Wenn du das jetzt heute mal aus der Adlerperspektive anschaust, es kam ja, 45 ist die Stunde Null, ja, Deutschland kapituliert. Dann gab es die Rheinwiesenlager, ganz viele deutsche Soldaten wurden auch quasi, sind danach noch umgekommen, Kriegsverbrechen, die halt heute nicht als solche bezeichnet werden, alles ist kaputt, es ist quasi totale Verwüstung, deswegen ist es ja so unglaublich, ein Wirtschaftswunder zu schaffen, aus dieser Zerstörung heraus, ja. Und dann kamen die 50er Jahre, das war immer noch sehr, sehr schwer, übrigens meine Onkel, also die Geschwister meiner Mutter, meine Mutter wird im nächsten Jahr selber 80, die wird jetzt 79 in wenigen Tagen. Und die hat Hunger noch miterlebt, die ist 45 geboren. Mein Onkel, der ist jetzt 89, topfit noch, top. Die sind alle topfit, die sind genetisch so krass drauf, die haben alle Hunger noch erlebt, wirklicher Hunger. Da gab es alle Woche oder alle zwei Wochen mal einen Braten zu essen und sonst gab es halt oftmals sehr wenig oder sehr einseitige Ernährung. Die sind topfit und sind gesund. Auch aus der Härte heraus. Es ist nämlich, dass der Müßiggang, das Chillen, das sich ausruhen, das übermäßige Haben, das übermäßige Essen, das alles im Überfluss haben, das den Menschen krank macht. Da bin ich absolut davon überzeugt. Nicht der Mangel. Der Mangel normalerweise, wenn du aus der harten Zeit rauskommst, der Mangel stärkt dich nachher. Deswegen ist es so schwierig, auch hart gegen sich selbst zu sein, sich selbst in einen Zustand des Mangels zu versetzen, beispielsweise zu fasten, also bewusst nichts aufzunehmen, obwohl dieses Verlangen, das Hungergefühl da ist, es trotzdem zu schaffen, schafft wiederum Stärke und entgiftet deinen Körper. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Kian, lest bitte weiter.
Genau, die dritte Wendung entspricht dem Herbst. Hier wird der Individualismus der Sommergeneration unverantwortlich. Daher geht im Wesentlichen auch jeder Gemeinschaftssinn oder Kollektivgeist verloren. Die Autoren argumentieren, dass Zynismus und schlechtes Benehmen diese Generation definieren. Also jetzt geht dieser Individualismus an einen Punkt, wo es unverantwortlich wird, wo es quasi Prioritäten gesetzt werden, die man nicht setzen sollte, wo man sich nicht um die Grundbedürfnisse, nicht um das, was eine erfolgreiche Gesellschaft ausmacht und eigentlich zum Fundament, zur Struktur beiträgt, gekümmert wird, sondern man driftet ab, man kümmert sich zu sehr um die Dinge, die dann nur auf den Bauch, nicht auf den Bauch, aber auf das Resultat des Wohlstandes entstanden sind. Und das führt dann zur Spaltung der Gesellschaft. Gemeinschaftssinn geht verloren, Kollektivgeist geht verloren, schlechtes Benehmen von beiden Seiten. Da ist auch nicht nur eine Seite irgendwie schuld. Aber ja, also das ist der Herbst. Und ich glaube, wenn wir nicht in der nächsten Phase sind, dann sind wir wahrscheinlich in der Endphase des Herbstes aktuell in Deutschland. Mhm. Weil das ist ein Zustand, den wir auf jeden Fall aktuell haben. Es ist leider ein Zustand, in dem beispielsweise in der Gesetzesgebung sehr, sehr stark und stramm gegen Straftaten, die den Individualismus betreffen, beispielsweise Diversität, vorgegangen wird, wo dann eine einzelne Person sich quasi ungerecht behandelt fühlt, wegen dem Ausdruck einer anderen Person, der Meinung einer anderen Person, und das wird dann mittels Eilverfahren durchgedrückt. Aber auf der gleichen Seite sind andere Menschen da, die Menschenleben entwürdigen, indem sie sie vergewaltigen, die auf Bewährung rauskommen. Und das, würde ich sagen, ist damit wahrscheinlich gemeint.
Ich würde sogar sagen, das ist absolut trefflich. Da übrigens auch mal eine Frage an die Community, falls ihr das wollt. Es gibt ja hier die Stories in England gerade, ja, da gibt es mehrere Zeitungen, die berichten darüber, dass 5000 Strafgefangene aus englischen Gefängnissen entlassen worden sind, das ist jetzt kein Scherz, ja, um die Leute, die jetzt bei den Protesten, den Ausschreitungen in England verurteilt wurden, weil sie also Facebook-Posts gemacht haben oder sonstige Posts, die gegen diese neuen Regelungen gehen, also seinen Mund aufzumachen, die zu kritisch waren, um die jetzt ins Gefängnis einsperren zu können. Also du lässt echte Verbrecher gehen, um andere Leute einzusperren, die quasi irgendwie zu kritisch waren gegen den Staat oder gegen eine andere Minderheit aus diesem Land. Das sind eigentlich für uns alle die sichtbaren Dinge, die wir sehen. Wir sehen sie an so vielen Dingen. Wenn du jetzt was Falsches sagst, Kian, wir werden da vielleicht selber auch was dazu machen.
Denn das
Kian
wollte ich auch gerade sagen. Ja, das wollte ich mal anteasern. Eigentlich wollten wir nicht darüber sprechen, weil wir in einem wahrscheinlich Gerichtsprozess darüber sind, weil wir, ja, wir werden zensiert, könnte man meinen. Aber wenn ihr das wollt, dann werden wir da einen Podcast zu machen, weil es ist schon wirklich ein Skandal. Und zu diesem Punkt zu England, ja, lasst uns das gerne wissen. Ich weiß nicht, ich habe mir das noch nicht angeschaut. Wenn ich mich zurückerinnere an die Folge, dann gab es da ja Dinge, Leute haben behauptet, man sollte die Asylantenheime abfackeln. Das ist halt lächerlich. Mhm. Das muss auch bestraft werden. Da habe ich auch ganz klar gesagt, dass das bestraft werden muss. Aber es muss halt im Verhältnis gesetzt zu, wie bestrafe ich Leute, die Taylor Swift Tanzkurs gehen und kleine Kinder abstechen. Also da muss man halt eine Mitte finden, dass das Strafmaß auch sinnvoll ist. Beziehungsweise waren das Anti-Regierungskommentare oder anti-menschenfeindliche Kommentare? Das muss man auch natürlich differenzieren. Am Ende des Tages geht es aber natürlich darum, wie wird jemand behandelt, der jemandem das Menschenleben nimmt oder die Würde nimmt, also entweder jemanden tötet oder vergewaltigt, und wie wird jemand behandelt unter der gleichen Judikative, der etwas auf einem sozialen Netzwerk postet. Und das muss man vielleicht mal anschauen.
Sehr spannendes Thema, schreibt es bitte mal rein, das ist ein Wir wurden verurteilt vor wenigen Tagen und wir wollen darüber reden, was da passiert ist und was wir jetzt zurücknehmen müssen. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes und ich kann euch sagen, auch lustiges Thema, denke ich. Da wird, denn wir nehmen das Ganze mit Humor natürlich.
Genau. Nächster Punkt, Philipp. Viertens.
Lest mal den Winter vor, glaube ich, ne? Hast du den Winter schon vorgelesen?
Das ist jetzt die vierte Generation, der letzte Part des Zykluses. Und zwar der Winter. Das ist der Zeitpunkt, an dem große politische und soziale Krisen entstehen. Darüber hinaus entdeckt diese Generation eine zivile Identität und den Wert der Gemeinschaft wieder. Die Autoren glauben, dass dieser Zyklus häufig mit Kriegen oder bewaffneten Konflikten zusammenfällt. Also wahrscheinlich nicht nur interkontinentale Kriege, sondern auch Bürgerkriege. Das heißt, Teile der Bevölkerung, die sagen, wir haben wieder eine zivile Identität, wir haben wieder den Wert der Gemeinschaft und wir wollen uns gegen das stellen, was im Herbst passiert ist. Das ist der Winter und das ist leider eine Phase. Es ist wie ein Hard Landing, wie in der Wirtschaft, ein rezessiver Crash, der sein muss, damit man alle mal wieder zur Vernunft bringt und sagt, Leute, okay, es wird Zeit, alle zusammen wieder an einem Strang zu ziehen, die Gesellschaft zu verbessern. Es ist schade, dass so etwas anscheinend aufgrund der Psyche des Menschen in einen gewalt- und bewaffneten Konflikt ausarten muss. Da bin ich ganz klar, und da sind wir in diesem Podcast kein Fan von, unser höchstes Gut ist das Menschenleben. Und wir sind der Meinung, in jedem Krieg sollte man entsprechend agieren, dass das Menschenleben gewahrt wird. Aber anscheinend, also laut dieser Theorie, ist das so das, was uns wohl bevorsteht.
Ja, und Kian, ich meine, wir sehen es ja, was im Nahen Osten passiert. Der Konflikt, der sich immer weiter ausweitet. Hezbollah beispielsweise, der Iran. Amerika spricht über Invasionen in den Iran, die Iraner und so weiter. Seit Wochen geht dieses Thema immer weiter an. Wir haben es in der Ukraine. Keiner will nachgeben, keiner will zurück. Der Konflikt geht unvermindert weiter und es wird ganz, ganz offen, ja, das kann keiner leugnen, von Verteidigungsministern ganz offen vom Dritten Weltkrieg gesprochen und dass wir verteidigungsfähig sein müssen in 3 bis 5 Jahren. Es wird von unserem eigenen Verteidigungsminister Pistorius ja genauso gesagt, in 3 bis 5 Jahren müssen wir verteidigungsfähig sein gegen die Russen, weil wir davon ausgehen, dass wir in den Krieg ziehen, ja. Also genau das, was hier wieder die zyklische Natur der Welt und der Gesellschaften die hier beschrieben wird, sehen wir in der Realität auf uns zukommen.
Genau, und da gibt's viele Beispiele. Also es ist nicht nur diese zwei Philosophen oder dein Namensträger, sondern in der antiken Philosophie spricht der griechische Historiker Polybios über den Anazyklosis-Zyklus, der die Veränderung von Regierungsformen und durch bestimmte gesellschaftliche und politische Dynamiken beschreibt. Dann haben wir den Kreislauf der Zivilisation, den man auch bei Historikern wie Ibn Khaldun im 14. Jahrhundert bereits liest, oder auch Sprengler und Toynbee, also Oswald Sprengler und Arnold Toynbee, die im 20. Jahrhundert über den Aufstieg und Fall von Zivilisationen schrieben. Wir könnten jetzt auf all diese Leute eingehen. Es gibt zum Beispiel auch ein Zitat von dem zweiten Präsidenten von Amerika, John Adams, der sagt: Ich muss Politik und Krieg studieren, damit meine Söhne die Freiheit haben, Mathematik und Philosophie zu studieren. Meine Söhne sollen Mathematik und Philosophie studieren, außerdem Geografie, Naturgeschichte, Schiffbau, Navigation, Handel und Landwirtschaft, damit sie ihren Kindern das Recht geben, Malerei, Poesie, Musik, Architektur, Dekoration und Porzellan zu studieren. Das war der zweite.
Und weil das die Kinder dann studieren, lieber Kian, müssen die anderen dann wieder Krieg studieren, weil genau da sind wir jetzt. Wir sind jetzt bei Bühnenmalerei und Stuhlkreisbilden, um Dinge auszudiskutieren, zum Beispiel, ob der eine sich aktuell als Nilpferd identifiziert oder vielleicht als whatever. Ich weiß es nicht, was da alles gerade gibt. Ja.
Genau, und das ist das Zitat.
Das ist nämlich genau dieser Zyklus.
Das ist das Zitat von dem zweiten Präsidenten der Vereinigten Staaten, John Adams. Also ihr seht, es kommt von vielen Seiten. Und ich würde jetzt gerne über den Untergang Roms sprechen, weil das sieht man immer in diesem Bild.
Aber bevor wir dazu kommen,
ganz kurz, was sieht man aktuell? Was sind die Folgen für die Gesellschaft? Wir sehen zum einen, Intelligenz stagniert. Ich zitiere, der durchschnittliche Intelligenzquotient ist in den entwickelten Ländern der westlichen Welt im 20. Jahrhundert stetig gestiegen. Flynn-Effekt nennt man das, nach dem Forscher, der das Phänomen als erster beschrieben hat. Die Kinder gingen im Laufe des 20. Jahrhunderts immer länger in die Schule, folglich wurden ihre Gehirne besser trainiert, also entwickelt man Intelligenz nur, wenn man sie auch fördert, wenn man anspruchsvolle Aufgaben bekommt. Doch irgendwann war es vorbei mit dieser Intelligenzsteigerung. Wissenschaftler bemerkten, dass der IQ zu stagnieren begann, je nach Land zu einem anderen Zeitpunkt. Der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Bernd Bratzberg und der Politikwissenschaftler Dr. Ole Rogeberg vom Frisch-Zentre in Oslo haben in ihrer Studie die Daten von über 800.000 norwegischen Männern verglichen, die in den Jahren zwischen 1962 und 1991 geboren wurden und im Rahmen ihrer Einberufung zum Militär einen normierten Intelligenztest machen mussten. Der IQ stagnierte nicht nur ab dem Geburtsjahrgang 1975, er ging zurück. Das heißt, den Menschen geht's gut. Sie haben nie gelernt zu verzichten, da haben wir auch drüber gesprochen. Wenige junge Menschen können sich in Deutschland ein Eigenheim leisten. In der Bundesrepublik wohnen so viele Menschen zur Miete wie in kaum einem anderen europäischen Land. Weniger als die Hälfte der Bevölkerung lebt im Eigenheim. Seit 7 Jahren schon stagniert die sogenannte Wohneigentumsquote bei 45,5%. Und dazu der Kommentar von Patrick Bernau in der FAZ. Heute sagen viele junge Leute, sie können sich ein Haus nicht leisten. Sie hätten es viel schwerer als ihre Eltern. Wahr daran ist, dass ein Eigenheim im Verhältnis zur Geldmenge bzw. wie viel man verdient hat, teurer geworden ist. Wahr ist aber auch, das ist nicht neu. Die hohen Zinsen dieser Jahre rufen all das nur wieder ins Gedächtnis. Ein eigenes Haus muss man sich erstmal leisten wollen. Aber genau darum geht es, ums Wollen. Wer im eigenen Haus leben möchte, wird im Alter belohnt. Hauseigentümer haben dann meistens mehr Vermögen angespart als Mieter. Davor steht aber eine Menge Verzicht, zum Beispiel auf Restaurantbesuche und teure Urlaube, zum Beispiel auf einen kurzen Arbeitsweg oder ein teures Auto im Leasing. Vielleicht ist es dieser Verzicht, der für die Menschen schwieriger geworden ist. Und das, Philipp, das würde ich ganz klar so auf jeden Fall als Teilschuld unterschreiben, oder?
Definitiv. Ich finde das erstaunlich. Und Leute, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Wie die Parallelen, es ist wie Schuppen vor den Augen, von den Augen, die einem fallen, die Parallelen zur heutigen Zeit. Du denkst gerade, du bist in so einem Filmloop drin. Ja? Es ist doch der Wahnsinn. Und Kian, du hattest vorher gesagt, der Untergang Roms, ich finde das ein super interessantes Thema und es ist auch ein bisschen ein unschönes, weil viele Leute haben ja noch diese träumerische Sicht, ja, jetzt geht's uns gerade schlecht, aber bald, dann das nächste Wirtschaftswunder. Ich sage ganz ehrlich meine Meinung, es gibt kein nächstes Wirtschaftswunder. Schaut auf die Generation damals, was für Menschen das waren, Männer wie Frauen, was für ein Mindset die hatten. Hemdsärmel hoch, einen Stein auf den anderen. Und heute ist, mein Popo tut weh, aber ich darf von dir nicht beleidigt werden, sonst zeige ich dich an. Hashtag der Anzeigenhauptmeister. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir da reinkommen werden. Und wenn du dir mal einfach die Situation Roms anschaust. Rom war früher der Mittelpunkt der Welt. Ja? Rom war der Mittelpunkt der Welt, ein gigantisches Reich, in allen Belangen der restlichen Welt überlegen. Ja? Das waren die ersten, die richtige Toiletten genutzt haben. Sie waren, was die Militärtechnik anging, weit überlegen der restlichen Welt. Deswegen hatten sie auch so erfolgreiche Eroberungszüge.
Ich muss dich kurz unterbrechen. Es waren wahrscheinlich die Perser, die als erstes die Toiletten benutzt haben, mein Lieber. Nochmal vor dem Römischen. Ich glaube schon.
Persische Toilette, richtig.
Ich glaube schon.
Da könnte ich auch eine Story jetzt erzählen, meine persische Toilette.
Aber auch das Persische Reich ist genauso wie Rom wahrscheinlich wegen dem gleichen Zyklus gefallen, übrigens.
Richtig. Und ich würde sogar noch sagen, dass die Iraner sich viel mehr, also wo ich im Iran war, und ich die Parks und die Plätze gesehen habe, wie sehr den eigenen Philosophen gedacht wird. Ja, die Perser sind ja unglaublich philosophisch. Ja, die sind, egal wo sie auf der Welt hingehen, schau dir mal an, in Amerika, was für ultrareiche persische Menschen es gibt. Ich denke jetzt, blödes Beispiel, ich denke an Manny Koshbin, kennt vielleicht manche von YouTube, der ist so krasser Autosammler und sammelt Bugattis und so. Also es gibt überall Perser.
Oder Patrick in der Medizin, Bette genauso David, auch ein in Deutschland. Gutes Beispiel eines.
Patrick Bette David, sehr gutes Beispiel, richtig. Ja, also es gibt sie überall. Ich möchte aber noch mal kurz fertig ausführen, bevor wir uns näher dem Römischen Reich widmen. Damals der Mittelpunkt der Welt. Und was ist es heute? Es ist eine verarmte Stadt in Italien.
Oh, das ist hart.
Die lebt, ja, das sorry, ist es ist so. Sie lebt noch von den zerfallenden Bauten, die sie teilweise auch schön erholt haben. Ich war dieses Jahr in Rom, Leute. Ich liebe Rom, gar keine Frage. Aber wir reden hier über das, was Realität ist. Rom ist eine verarmte Stadt im Süden Italiens. Die hat noch, das läuft noch ganz in Ordnung, weil viele Touristen dorthin kommen, um sich das Kolosseum und andere Prachtbauten anzuschauen. Und sicher gibt es dort auch vermögende Leute, aber es gab nicht die schlechte Zeit vor Rom und dann wurde das wieder aufgebaut. Und jetzt ist Rom wieder, keine Ahnung, gehört denen halt nur noch halb Europa. Nein, ja. Nein.
Alles weg. Das wird dir halt genommen. Ja. So funktioniert alles die Welt. Weg. Es gibt keine neue Energie, es gibt keinen alles neuen weg. Wohlstand, der dazu kommt, sondern jemand anderes kommt und holt sich den halt, den Rom damals hatte.
Richtig.
Und dann würde ich sagen, kommen wir.
Und.
Willst du noch was sagen? Oder?
Lass uns das mal ganz kurz durchgehen, weil das sind ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch zum Untergang Roms führte, wissenschaftlich heute so bestätigt. Gehen wir es mal durch nach unserem Zitat. Römisches Reich, harte Zeiten. In der frühen Republik sah sich Rom ständig Bedrohungen durch benachbarte Völker ausgesetzt. Diese Herausforderungen förderten die Entwicklung einer disziplinierten und starken Militärgesellschaft, die es Rom ermögliche, zu expandieren. Ja, das waren die harten Zeiten. Dann kamen die starken Männer. Die römischen Generäle und Staatsmänner wie Julius Caesar und Augustus festigten die Macht des Reiches und brachten Rom in eine Zeit des Friedens und Wohlstands. Das war die Pax Romana. Jetzt kommen die guten Zeiten. Während der Pax Romana erlebte Rom eine Phase von Wohlstand und kultureller Blüte, die jedoch zu einer gewissen Selbstzufriedenheit und moralischer Dekadenz führte.
Moralische Dekadenz. Auch
dann von der spätrömischen Dekadenz. Auch ein toller Verweis auf die aktuelle Zeit, spätrömische Dekadenz, wo sie sich quasi die Trauben haben von ihren Sklaven in den Mund füttern lassen und nebendran stand einer und hat gewedelt. Ja. So, schwache Männer. Der zunehmende Luxus, Korruption und politische Instabilität in den späten Jahren des Reiches schwächten Rom, was schließlich zu einem Niedergang und der Eroberung durch germanische Stämme führte. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, 395 nach Christus kam die Trennung in Ost- und Westrom. Also da brach das Reich schon zusammen, war aber immer noch groß. Ja. Das war eine zusätzliche Schwächung aber, weil sie den Zusammenhalt nicht mehr hatten. Folglich war es zunehmend schwer, die enorm langen Außengrenzen von feindlichen Angriffen zu schützen. Und was hat am Ende das Römische Reich, und das ist von vielen Wissenschaftlern so bestätigt, zum Einbruch gebracht? Es war Migration. Wenn ihr euch jetzt denkt, Migration? Wie? Ja, Migration. Durch Vandalen, Goten und Sachsen, also die Namensträger des heutigen Sachsen, destabilisierte das Römische Reich. Und wenn wir uns das anschauen, warum war das so? Das waren germanische Völker. Ihr kennt ja vielleicht noch den Film Gladiator, Wie hieß der damals, der Schauspieler? Da stehen sie an der Anfangsszene mit den Schwertern da. Das ist eine ganz krasse Szene. Und da schmeißt der Germane, die sind alle so mit Fellen, also das sind die Barbaren gewesen, die kommen aus dem Wald raus, mit Fellen angezogen, haben so Äxte in der Hand und lassen den Kopf rollen von irgendeinem Überbringer der Nachricht. Also die Römer hatten einen geschickt, wahrscheinlich Friedensangebot oder einfach nur ein Angebot zum Gespräch. Und sie haben den Kopf einfach ihnen zurückgeschmissen. Und dann kommt es eben zu dieser Schlacht gegen die Germanen. Und die Römer mussten Kompromisse eingehen und haben irgendwann immer mehr Migranten in ihr Land, in ihr Reich reingelassen, muss man sagen. Und das hat dann die Vandalen, die Goten und die Sachsen auch dazu geführt, dass dieses Reich auseinandergebrochen ist.
Da muss man aber ganz klar, muss ich ganz klar sagen, muss man unterscheiden zwischen Ursache, Konsequenz und Kausalität. Weil das Römische Reich hatte allein mit seiner schieren Größe schon verwaltungs- und anderseitige Probleme. Sie hatten innenpolitische Machtkämpfe, die das Reich von innen destabilisieren. Sie hatten wirtschaftliche Probleme. Auch sie hatten damals Inflation. Und dann kam noch Religion, weil das Christentum aufgekommen ist, für gesellschaftliche Umwälzung, für Spaltung innerhalb der Gesellschaft, dann die Trennung von Ost- und Westrom, zusätzlich noch Migration. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von vielen Punkten, nicht nur ein Punkt. Ganz klar muss man hier
definitiv, ich sage ja auch nicht, es gibt viele Punkte,
muss man hier ganz klar sagen. Aber sind wir mal ehrlich, Leute, alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Jede einseitige Bewegung wird in eine Gegenpolare umgepolt, wodurch die erste zum Ausgleich oder zum Gleichgewicht gebracht wird. Das Prinzip der Polarität, wir kennen es, es ist einfach so. So funktioniert unser Universum. Es ist schade, es ist traurig irgendwo, ist die Frage, ob man es verhindern kann. Ich weiß es nicht. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, es ist so ein spannendes Thema hier und wir haben so viele interessante Beispiele. Wir haben Beispiel das gleiche mit dem Osmanischen Reich. Auch das Osmanische Reich, wenn wir uns das Bild gucken, gleicher Ablauf, harte Zeiten. Das Osmanische Reich entstand aus den Überresten des Byzantinischen Reiches und sah sich ständigen Kriegen und Bedrohungen ausgesetzt, was starke militärische und administrative Führung erforderte. Dann gab es starke Männer. Unter Führern wie Sultan Mehmed II. Und Suleiman dem Prächtigen expandierte das Reich und erlebte eine kulturelle und wirtschaftliche Blüte. Dann kamen die guten Zeiten. Das Reich erreichte seinen Höhepunkt im 16. und 17. Jahrhundert, doch mit zunehmendem Wohlstand traten auch Korruption und administrative Schwächen auf. Und dann kommen die schwachen Männer. Im 18. und 19. Jahrhundert führte die schwächere Führung und die Unfähigkeit, mit den Herausforderungen der Moderne umzugehen, zum langsamen Zerfall des Osmanischen Reiches, bis es nach dem Ersten Weltkrieg endgültig zusammenbrach. Und ihr seht schon, es passiert immer wieder und immer wieder. Jetzt könnten wir das Persische Reich bringen. Auch dasselbe haben wir jetzt hier nicht. Aber interessant ist, Aristoteles hat zum Beispiel folgendes Zitat dazu geschrieben: Männliche Republiken weichen weiblichen Demokratien und weibliche Demokratien weichen der Tyrannei. Das ist schon ein hartes. Das ist
natürlich, haben wir nicht gesagt, hat Aristoteles gesagt. Und jetzt hatten wir gerade Angela Merkel, 16 Jahre. Und jetzt soll ja gerade die Demokratie erhalten werden. Ganz, ganz wichtiges Thema, ne? Ja.
Also es ist so, also ein
Aristoteles sagte das auf
interessant jeden Fall. Ist, da fühlt man sich, als wäre man in einem riesigen Déjà-vu. Natürlich haben wir das nicht miterlebt damals. Aber dazu gibt es auch viele interessante Thesen, wie beispielsweise vom deutschen Diplompsychologen Thomas Detlefsen, der sich intensiv mit auch esoterischen Themen beschäftigte und widmete, aber er schrieb zum Beispiel auch in seinem Buch Ödipus der Rätsellöser über die Polarität der Welt sowie aller Dinge und sagt, dass alle Prozesse zyklisch sind. Er sagt, dass unser Universum zyklisch ist, dass man immer wieder denkt, es gibt lineare Abläufe, aber in Realität lebt der Mensch in einer zyklischen Zeitvorstellung, die Erfahrung in der Natur 100%. Abgelauscht ist. Das heißt, ein Jahr ist ein Jahreskreis und nicht eine lineare Fortsetzung des Alten. Damit eine neue Schöpfung entstehen kann, muss die alte Ordnung eingerissen und zum Chaos zurückgeführt werden, aus dem man dann die neue Ordnung entstehen lassen kann. Und das geht auch einher, würde ich sagen, mit all diesen Theorien.
100%. Schau mal ganz kurz, was machen wir denn mit Elliott Wave Methodik? Das ist ja eine zyklische Berechnung der Märkte. Wir gehen davon aus, dass weil alles im Universum, alles einfach, jeder Zweig, jeder Baum, wie er sich spaltet, wie er seine Zweige ausweitet, mathematische Gleichungen, Fibonacci-Ziffern, alles ist zyklischer Natur. Die Entwicklung des Menschen in 7 Jahreszyklen und somit auch Börsenkurse sind zyklisch. Alles einfach stellt euch nicht vor, stellt nicht die Frage, ist das auch zyklisch, sondern alles
muss
ist
man wohlgemerkt sagen,
alles hat gewisse Wellenbewegungen.
Muss man wohlgemerkt sagen, auf den übergeordneten Zyklus ist das und entspricht das mit Wahrscheinlichkeit der höchsten Trefferquote auch, vor allem, wenn man auf größere Zyklen geht. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt noch mal kurz zur Generationstheorie, denn in westlichen Staaten, die befinden sich ja jetzt aktuell, zumindest wenn man das einfach mal objektiv betrachtet, im Herbst. Das heißt, der Sommerindividualismus schlägt jetzt in Egozentrismus, in Zynismus, in schlechtes Benehmen um und der Gemeinschaftssinn geht verloren. Die Gesellschaft steuert auf eine große Krise zu und das merkt man ja. Wenn ihr euch unseren letzten Podcast anhört, wir stellen uns selber die Frage, in was für einer abstrusen Welt leben wir? Was sind das für Themen, die hier normal sind? Nord Stream Pipeline Sprengung, besoffen auf einer Yacht besprochen, ist anscheinend jetzt der Fall. Also, what is going on?
Ja. Yep. Und dabei mal auf einen der größten deutschen Philosophen eingehend, Johann Wolfgang von Goethe, 1749 bis 1832, der geschrieben hat, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Was man nicht nützt, ist eine schwere Last. Nur was der Augenblick erschafft, das kann er nützen. Sprich, diese ganze Last der Vererbung, ja, deswegen ist es ja oftmals so, Kian und ich kennen auch viele erfolgreiche, was heißt erfolgreiche, Erbenkinder, die haben halt viel, weil sie es ererbt haben. Die wenigsten von denen sind wirklich jetzt super happy, weil es ist immer der selbst erschaffen hat, der die Energie der Arbeit selber reingesteckt hat und dadurch zu Reichtum und Erfolg kommt, ist immer glücklicher als der nachts einschläft und weiß, weil Papa so fleißig war, habe ich das Ganze jetzt bekommen. Ich habe aber selbst nichts dafür gemacht, was ja auch ganz logisch ist.
Absolut, absolut. Ein super wichtiger Punkt, ein ganz anderer Punkt, den ich anbringen möchte, wenn man sich einfach mal aktuell die Kunst, die Fernsehshows, den Kleidungsstil, das Straßenbild oder die Musik anschaut.
Ja.
Man sieht einfach in der heutigen Zeit das Niveau, die Ästhetik, der Wertegehalt, der Anstand nimmt ab. Wir haben immer mehr Degeneration, Promiskuität, Hässlichkeit. Man sieht einfach, es ist nicht mehr ästhetisch ansprechend und es wird aber so kommuniziert, hey, Vielfalt, das ist in Ordnung, du musst das akzeptieren, du musst das respektieren, es darf so existieren. Ja, darf es, aber wollen wir das? Ist das das, was wir wollen oder wollen wir eine Gesellschaft, die sich in Sachen Niveau und Ästhetik und Wertegehalt und Anstand brüsten kann? Das ist eine ganz mal offen gestellte Frage.
Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich finde, das ist eine ganz wichtig und offen gestellte Frage. Schreibt das selber mal rein. Es gibt hier auch noch ein sehr interessantes Zitat. Es passt eigentlich alles perfekt auf die aktuelle Zeit gerade. Oder hört euch das mal an. Journalist und Autor Christian Ortner hatte 2013 Folgendes gesagt. Zitat: Seit den 70er Jahren sind die Sozialleistungen dramatisch angestiegen. Der Wähler hat sich daran gewöhnt, dass er sich nur auflehnen und sich als Opfer darstellen muss und ihn der Staat dafür mit Geld belohnt. Die Weinerlichkeit der Bevölkerung ist stark fortgeschritten. Und er schreibt weiter: Ich habe den Eindruck, dass viele Eltern in bester Absicht versuchen, ihre Kinder von allen Schwierigkeiten fernzuhalten, ihnen wenig zutrauen und sie dauernd loben. Doch so erziehen sie nur zu schwachen Menschen, die bei Herausforderungen aufbegehren und wenig Ehrgeiz an den Tag legen. Und genau so ist es, Leute, dieses, ist jetzt aber nochmal ein ganz anderes Thema, dieses ganze anti-autoritäre Erziehung und alles ist gut und auch der vierte Platz ist ein Gewinner, alles sind Gewinner, es gibt keine Hierarchien mehr. Das ist ja alles dieser Versuch der Kollektivierung, ja. Alles ist gleich, es gibt keinen Unterschied mehr, es gibt kein besser, schlechter. Wir wollen niemanden verletzen, wir wollen niemanden irgendwie in eine Situation bringen, wo er sich vielleicht nicht gut fühlt. Ja, das ist genau das, was schwache Menschen hervorbringt. Und genau diese Situationen erleben wir alle, wenn wir einfach in unserem täglichen Leben nur herumschauen, links und rechts. Und wir können es überall sehen.
Ja, absolut, Philipp. Es ist absurd, es ist verrückt. Aber wie gesagt, alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Es gibt viele sehr, sehr interessante, also da gibt es Subtheorien, die die einzelnen Zyklen zum Beispiel erklären, wie zum Beispiel Die Resilienztheorie. Die Resilienztheorie untersucht, wie Menschen und Gemeinschaften auf Widrigkeiten reagieren und wie sie sich davon erholen. Menschen, die harte Zeiten durchgemacht haben, entwickeln öfter eine größere Resilienz. Dies entspricht der Idee, dass harte Zeiten starke Menschen schaffen. Und das ist ein Punkt, der stimmt, der ist so. Wenn du dich in einer harten Zeit befindest, dann ist das so, als würdest du ein Messer schärfen, was dadurch dann immer schärfer wird. Zum nächsten, die Adversity-Hypothese. Diese Hypothese schlägt vor, dass Widrigkeiten ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Entwicklung sind. Sie können psychologische Stärken wie Durchhaltevermögen, Kreativität und Mitgefühl fördern, was darauf hinweist, dass harte Zeiten stärkere Individuen hervorbringen. Auch das absolut wahr. Wir schauen weiter. Die erlernte Hilflosigkeit von Seligman 1975. Diese Theorie besagt, dass Menschen, die wiederholt Misserfolg oder Kontrolle über ihre Situation erleben, möglicherweise passiv und resigniert werden. In guten Zeiten könnte dies zu einer Art von Selbstzufriedenheit oder Schwäche führen, wenn Menschen nicht mehr mit Herausforderungen konfrontiert werden. Auch kann ich nur absolut zustimmen. Und dann viertens, Maslow postuliert, dass Menschen erst dann nach Selbstverwirklichung streben, wenn ihre grundlegenden Bedürfnisse erfüllt sind. Ihr seht jetzt hier mal die Bedürfnispyramide von Maslow eingeblendet. In einer Gesellschaft, in der gute Zeiten vorherrschen und die grundlegenden Bedürfnisse leicht erfüllt werden, könnten Menschen weniger widerstandsfähig gegen Widrigkeiten sein, was zu einer schwächeren Generation führen könnte. Das heißt, da nochmal das Zitat von Goethe, passt da super gut. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, man kann zwar Dinge von seinen Eltern erben, Geld, Wohlstand, ein gutes Leben, wenn man sich jedoch nicht die Fähigkeiten selber aneignet, welche die Eltern gelernt haben, um diese Dinge oder das Geld erst zu generieren, dann wird es für einen selbst nicht nur eine schwere Last, sondern vielleicht sogar unmöglich. Einfach ein simples Beispiel. Jemand erbt viel Geld, interessiert sich nicht für Finanzen, gibt das Geld aus, legt es nicht an und dann kann er diesen Wohlstand nicht halten und das Geld ist weg. Und so funktioniert es einfach. Das ist eben dieser Zeitlauf. Es muss einem beigebracht sein, dass harte Arbeit erforderlich ist und harte Zeiten erforderlich sind für ein gutes Ergebnis. Es geht nicht anders. Es gibt keine Abkürzung in unserer Welt. So funktioniert das.
Ja. Hast du gut gesagt und Leute, das ist vielleicht die Message, die wir mitgeben wollen. Ich weiß nicht, was da jeder jetzt für sich mitgenommen hat, aber das Kollektivschicksal muss niemals euer eigenes Schicksal sein. Deswegen ist es Kian und mir auch so wichtig, dass wir hier eine Community haben und hier Dinge mitgeben, die wir gar nicht mitgeben müssten. Wir könnten uns auch zurücklehnen, jeder von uns ist sehr erfolgreich, macht sein Ding, fertig. Dann ziehen wir uns nicht den Ärger von großen Medieninstitutionen oder vom Staat auf uns und machen einfach unser Ding. Warum machen wir das? Weil wir überzeugt sind davon, dass es viele Leute gibt, die brauchen noch einen extra Anstoß, die brauchen vielleicht eine kleine Fackel, die jemand hält, an der sie sich orientieren können und sagen, okay, da laufe ich nach, das finde ich gut, ich fühle mich hier aufgehoben, das resoniert mit mir. Ja? Und deswegen sagt euch nie, jetzt ist es so, ich muss das für mich selbst akzeptieren. Ihr müsst das niemals für euch selbst akzeptieren, müsst ihr nicht. Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied, jeder Mensch entscheidet selbst, wie sein Leben laufen wird. Und wenn alle meinen, sie müssen jetzt dem folgen, wenn alle meinen, sie müssen jetzt hier auf die gleiche Verrücktheit an den Tag legen, dann ist es nicht ein Befehl oder eine Aufforderung an euch, das Gleiche zu machen. Nein, ihr könnt gerade jetzt sehr erfolgreich werden. Ihr könnt gerade jetzt für euch und eure Familien eine andere Zukunft finden, eine erfolgreiche Zukunft, so wie wir das auch für uns getan haben. Wenn alle meinen, sie springen über die Klippe, dann ist es nicht unsere Entscheidung, das Gleiche zu tun, sondern wir haben alle den freien Willen zu entscheiden, ob wir mit der Masse mitlaufen wollen oder ob wir selbst für uns eine andere Realität in Zukunft schaffen wollen. Das wollten wir uns damit heute mitgeben. Leute, auch in den schweren Zeiten, und das ist gar keine Frage, wir kommen in sehr, sehr schwere Zeiten rein und ich denke, wir haben den Boden noch lange nicht gesehen, heißt das nicht, dass ihr einer von denen sein müsst, die genauso mit in den Abgrund runtergehen, sondern ihr könnt euch selber platzieren, ihr könnt selber erfolgreich werden, ihr könnt selber schauen, dass ihr ein eigenes Individualschicksal findet, das ganz anders aussieht wie das bei vielen anderen Leuten. Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. So, ich hoffe, das Ganze war spannend. Kian hat echt Spaß gemacht, war mega geil. Den Podcast habe ich echt gefeiert heute, weil wir da mal wieder ins Philosophische reingegangen seid. Schreibt uns bitte, gebt uns Feedback, ob euch das gefallen hat, ob wir sowas öfters machen sollen. Philosophische Betrachtungen, Motivation, Selbstverwirklichung und Mindset. Kian, ich fand's geil.
Absolut, Philipp. Und ich muss sagen, jetzt nochmal ganz zum Abschluss, wie hat sich mein Leben seit dem 26. September 2022 verändert? Also damals, wo wir diese Folge aufgenommen haben oder veröffentlicht haben, bin ich härter, bin ich weicher geworden. Ich muss sagen, ich bin genauso hart in Anführungsstrichen geblieben wie vorher. Natürlich habe ich es mir auch zwischenzeitlich gut gehen lassen, aber in Sachen, wenn ich etwas durchziehen muss, dann ziehe ich es durch. Ob ich auf der anderen Seite der Welt bin, ob ich im Urlaub bin oder nicht, dann arbeite ich halt 6 Stunden morgens und 6 Stunden abends und bin trotzdem 12 Stunden am Arbeiten. Es passiert. Ich bringe die Leistung, die erbracht werden muss. Und auch jetzt vor allem in den letzten 6 Monaten, das haben wahrscheinlich viele auch in den Kommentaren mitbekommen, habe ich sehr, sehr viel Gewicht verloren, sehr, sehr viel Fett verloren. Versuche mich körperlich noch mehr zu bemühen, dass ich auch körperlich topfit bin, damit mein Geist auch dem quasi kein Handicap im Weg gepackt wird durch meinen Körper, dem ich es dann zu gut gehen lasse. Und genau das mache ich. Und deswegen, Leute, bleibt dran, es ist nie zu spät. Auch das Beispiel von David Goggins, hier mal ein Bild von ihm eingeblendet. Ihr kennt ihn bestimmt sowieso. Es ist nie zu spät. Jeder kann anfangen. Jeder Tag kann der erste Tag sein. Und ich hoffe, das ist die Message, die ihr hier mitbekommen habt bei diesem Podcast. Und wir bemühen uns auch in Zukunft, dass wir euch dann noch mehr greifbare Dinge in die Hand geben, damit ihr wirklich etwas für euch in euer Leben umsetzen und anwenden könnt. So ja, nicht einfach, aber weil einfach ist es dann nicht, aber ebenso greifbar und erreichbar wie möglich. Und ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns Kommentare da. 200 Folgen Haus und Hopf auf die nächsten 2000. Bis dann. Peace.
Bis dann. Ciao, ciao.